Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Ihr Maulhelden, ihr Hurra-Patrioten, ihr jüdischen Großkapitalisten, ihr Fratzen, ihr Kasper, ihr Proleten, ihr Milchgesichter, ihr Heckenschützen, ihr Versager, ihr Kasbuckler, ihr Leisetreter, ihr Nullen.
Ja, damit sind natürlich nicht Sie gemeint. Das war ein Ausschnitt aus der Uraufführung der Publikumsbeschimpfung aus dem Jahr 1966. Ein Stück von Peter Handke, längst legendär. Heute Abend gibt es in Frankfurt am Main eine neue Inszenierung des alten Textes. Claudia Bauer führt Regie und was sie an dem Stoff gereizt hat, das erzählt sie uns hier gleich. Sie werden kein Schauspiel sehen. Mit diesen Worten geht es los. Peter Handkes Theaterstück Publikumsbeschimpfung. Ein Stück, das bürgerliche Theaterkonvention auf die Schippe nimmt und mit den Erwartungen des Publikums spielt. Geplant als Skandal wurde die Uraufführung in Frankfurt am Main 1966 in der Regie von Klaus Peymann. Ein Skandal. Hier mal ein kurzer Eindruck von der Reaktion des Publikums.
Sie schreien hier so heftig Buh. Oh. Was ist Ihre Meinung?
Ohne Buh wäre dies ja kein Erfolg.
Sie buhen um dem Stück zum Erfolg.
Der Erfolg hochzuputschen, um dem Stück das zu geben, was es gewollt hat, offenbar.
Ja, was wollte es denn?
Das Publikum durcheinander wirbeln.
Ja, und da pfeifen Sie mit, da buhen Sie mit, dann, ja?
Ja, wenn der Autor rauskommt, buhe ich, wenn die Schauspieler herauskommen, klatsche ich.
Tja, also Buh für den Autor, um dem zu entsprechen, was der Autor wollte. Jetzt, 60 Jahre später, gibt's heute Abend eine neue Inszenierung des legendären Textes. Und zwar von Regisseurin Claudia Bauer, die im Jahr der Uraufführung 1966 geboren wurde. Was hat uns Handkes Text heute noch zu sagen? Darüber haben wir vor der Sendung gesprochen. Hallo nach Frankfurt, Frau Bauer.
Hallo.
Das ist ja jetzt eine Jubiläumsinszenierung, 60 Jahre nach der Peymann-Aufführung des Stücks im Theater am Turm in Frankfurt. Handke war damals gerade mal 24 Jahre alt. Sein Text fürs Theater war revolutionär. Das Stück hat ja keine wirkliche Handlung, es gibt keine Figuren, es fehlt ein dramatischer Konflikt. Nur, und jetzt kommt endlich meine Frage, im Zeitalter des postdramatischen Theaters, wo uns sowas ja täglich auf der Bühne begegnet, was hat uns das Stück da noch zu sagen?
Also für mich steht die Abschaffung des Theaters nicht im Zentrum der Inszenierung. Und eigentlich stand es auch nicht bei Peter Handke im Zentrum, weil Peter Handke sagt, nachdem er immer sagt, er schafft das ab, die Requisiten ab, das Bühnenbild und das Licht und alles Mögliche schafft er ab, sagt er immer, weil Sie sind das Thema. Damit meint er die Zuschauenden, damit meint er das Publikum, damit meint er das Auditorium. Und das fand ich interessant, dass er einfach sagt, was wir hier oben tun, ist ja eigentlich auch gar nicht wichtig. Und was wir hier oben tun, steht auch gar nicht im Fokus und kann auch gar nicht im Fokus stehen, denn Sie stehen im Fokus, Sie sind das Thema. Und das fand ich irgendwie interessant, dass er versucht, durch all diesen Theaterstaub hindurch wirklich zu einer direkten Ansprache einer Gesellschaft zu kommen. Und ich finde das tatsächlich auch politisch wichtig. Hört sich jetzt ein bisschen aufgeblasen an, aber das ist mein Ziel.
Ja, Sie haben es gerade ja schon erwähnt. Die Publikumsbeschimpfung handelt ja im Prinzip davon, erstmal, dass das Theater weg muss, um sich mit dem Publikum wirklich verbinden zu können. Aber erstmal zählt er ja auf, was alles dazugehört. Und am Ende hat man den Eindruck, dass es eigentlich fast so eine Art Liebeserklärung an das Theater ist. Haben Sie das auch so gelesen?
Absolut, weil in dem Moment, als ich seine ganzen Abschaffungsfantasien gelesen habe, und er macht es ja kategorisch, also er fängt mit der Innenarchitektur, mit dem Bühnenbild sozusagen an und endet dann beim Darsteller, der ja auch kein Kostüm anhaben darf und keine Figur spielen darf. Und im Zuge dessen fällt einem erstmal auf, was Theater für ein komplexes, unglaublich facettenreiches Gebilde ist. Und das ist natürlich wunderbar, weil die ZuschauerInnen, die jetzt nicht unsere Theaterberufe haben, ja vielleicht auch sich das oft gar nicht klar machen, wie viel eigentlich zu einem gelungenen Theaterabend dazugehört. Und wenn man das alles abschafft, was bleibt denn dann übrig? Und natürlich ist es eine absolute Liebeserklärung ans Theater. Und das war, glaube ich, auch das, was mir den Mut verschafft hat, diesen Abend überhaupt anzugehen.
Damals, als das Stück uraufgeführt wurde, 1966, da fand das ja in einer politischen Atmosphäre statt. Da müssen wir dran denken, dass kurz vorher, ich glaube ein Jahr vorher, wurden die Urteile im Auschwitz-Prozess gesprochen. Die Studentenrevolten hatten begonnen. Wir können mal Klaus Peymann hören, wie er damals auf diese Arbeit schaute.
Wenn Sie so wollen, war die Publikumsbeschimpfung mit dem Theater das Gleiche wie die Studenten, unter denen ich damals auch mit dabei war, auf den Straßen demonstrierten gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze, gegen eine zunehmende reaktionäre Politik in der Bundesrepublik. Also es war eigentlich mit den Theatermitteln das Nacherzählen dieser unruhigen Generation, zu der ich gehörte.
Ja, und jetzt inszenieren Sie das Jahr 2026. Ist das für Sie ein zeitloser Text?
Also sagen wir mal so, es ist garantiert kein zeitloser Text, aber man kann dem Text auch in dieser Zeit oder vor allem wieder in dieser Zeit bestimmte Dinge abgewinnen. Also im Moment gibt es ja auch eine politische Atmosphäre, in der scheinbar die falschen Leute an den ganz großen Stellen dieser Welt agieren und die Leute, von denen man sich wünscht, dass sie doch handeln, entschlossen und vereint handeln sollten, es eben nicht tun. Und für mich ist die Publikumsbeschimpfung eine Aktivierung. Also es ist viel weniger eine Beschimpfung, sondern eher eine Aktivierung, aus dem Zuschauenden zum Agierenden zu werden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr dringend nötig ist heutzutage, dass wir nicht nur gebannt auf unsere Bildschirme, in unseren Händen, auf unseren Schreibtischen starren und entsetzt verfolgen, was auf dieser Welt passiert, sondern versuchen, Agierende zu werden. Diese Stoßrichtung, diese Motivation kann der Text haben.
Und glauben Sie, dass das funktionieren kann im Theater? Weil es ist ja immer doch noch eine Illusion, die Vorstellung, dass man sich wirklich das, was in dem Text vielleicht mitschwingt, dass man sich wirklich nahe kommt, wenn man auch nur bestimmte Konventionen abschafft, weil das Theater ja dann doch am Ende eine künstliche Situation ist, in der wir uns begegnen.
Ja, natürlich. Und das macht ja auch Handke. Also bevor Handke die Beschimpfung beginnt, die ja auch erst am Ende, also die letzten 15 Minuten des Stückes sind, gibt er ja 1000 Trigger-Warnings raus. Also wir meinen nicht Sie, es ist ein Klangbild, Sie brauchen sich nicht betroffen zu fühlen, Sie brauchen sich nicht getriggert zu fühlen. Und am Ende sagt er ja auch, Sie waren hier willkommen, meine Damen und Herren, gute Nacht. Das Lustige ist ja, dass wenn man den Text genau liest, ist er extrem höflich und extrem konventionell. Natürlich sagt er zwischendurch, ihr Leisetreter, ihr Nazischweine und solche Sachen, aber es ist alles abgesichert mit Trigger Warnings, obwohl es die damals noch gar nicht gab.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Aber er macht es. Also ich glaube, er ist der Erfinder der Trigger Warning. Aber weil er ja auch die ganze Zeit damit spielt, ist es jetzt direkt die Beschimpfung oder ist sie nicht direkt? Ist es zitiert oder ist es nicht zitiert? Und da lässt er sich gar nicht festnageln. Das finde ich irgendwie total lustig, weil er sagt wirklich, Sie sind nicht gemeint. Es ist ein Klangbild. Also er sagt das, was man ja heutzutage bei ganz vielen Sachen immer dazu sagen muss, damit nicht die Leute immer sofort pikiert von ihren Sitzen aufspringen und sagen, ja, das geht aber gar nicht. Ich finde das ganz toll, dass der Handke auf der einen Seite so unglaublich krasse Dinge sagt und auf der anderen Seite halt sozusagen immer weiß, wo er gerade ist. Er sagt am Ende, gute Nacht, schönen Heimweg. Ne? Natürlich halt es durch diese 60 Jahre Zeit, halt natürlich nur die Beschimpfung. Aber der Text ist ja viel komplexer und hat viele Seiten.
Ja, ja, genau. Die Beschimpfung ist ja letztendlich nur ein Viertel des Textes, also erst so zum Schluss. Eine wichtige Rolle an diesem Abend heute spielt die Musik. Per Beierlein, der Komponist, hat die Musik beigesteuert, mit dem Sie schon sehr oft gearbeitet haben. Was macht die Musik an diesem Abend? Warum hat sie so eine wichtige Rolle?
Ja, der Text ist ja auch wahnsinnig musikalisch und wahnsinnig rhythmisch geschrieben. Der ist ja, das ist ja nicht eine normale Alltagssprache, sondern es ist immer so diese Aufzählung von Dingen und so weiter. Also da sind natürlich sehr viele Teile. Die Publikumsbeschimpfung am Ende, die letzten 15 Minuten sind komplett vertont.
Dann hören wir jetzt mal ganz kurz rein, wie das am Abend heute in Frankfurt am Main klingen wird.
Das ist kein Manöver, das ist keine Übung für den Ernstfall. Niemand braucht sich hier tot zu stellen.
Niemand braucht sich hier lebendig zu stellen.
Hier ist nichts gestellt. Die Zahl der Verwundeten ist nicht vorgegeben. Das Ergebnis steht nicht auf dem Papier fest. Hier gibt es...
Die Dramatikerin Sivan Ben-Yejai, die hat aus der Publikumsbeschimpfung vor 4 Jahren am Maxim-Gorki-Theater in Berlin eine Bühnenbeschimpfung gemacht. Das war so eine Abrechnung mit dem Theaterbetrieb. Sie hätten ja jetzt Teil 3 machen können, eine Kritikbeschimpfung zum Beispiel. Aber Sie haben sich für das Original entschieden, weil Sie finden, dass das Publikum aktiviert werden muss.
Ich hätte wahnsinnig gerne auch die Bühnenbeschimpfung gemacht. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Doppelabend gemacht. Dafür gab es aber nicht die Kapazitäten in vielerlei Hinsicht, weil ich finde, das ist auch einen super interessanten Text, den ich wahnsinnig gerne mal machen würde. Ja, und eine Kritikerbeschimpfung. Also ich meine, das haben doch auch alle Leute schon gemacht. Also die Kritiker machen halt auch nur ihren Job. Ob man das Ergebnis jetzt mag oder nicht mag, aber das finde ich auch so klein. Und das finde ich das Tolle ja auch an Handke, dass er sozusagen eine Gesellschaft beschimpft und sie versucht zu aktivieren und sie versucht, also für mich ist das wie so eine Massage der Seele und des Geistes der Zuschauer.
Aber damals kann ich mir vorstellen, dass das bürgerliche Publikum absolut empört war, so angegangen zu werden, trotz Triggerwarnung vorher. Heute holt man doch niemand mehr hinterm Ofen vor, angesichts von Social-Media-Beschimpfungen all überall. Wie soll das Publikum da wirklich aktiviert werden?
Indem sie zuhören. Man kann doch im Theater, man kann doch einfach immer nur eine Stoßrichtung formulieren. Man kann eine Stoßrichtung formulieren und man kann eine Stoßrichtung darstellen oder versuchen, über die Rampe zu bringen. Und dann kann man hoffen, dass die Zuschauer nach der Wurst schnappen. Es ist überhaupt nicht mein Ziel, Menschen zu verärgern oder Menschen in den Wahnsinn zu treiben oder ihnen Streiche zu spielen, sondern es geht wirklich um ein Nachdenken über eine Gesellschaft. Und natürlich, ich will mich, also ich muss das auch nochmal dazu sagen, ich will mich auch überhaupt nicht mit der Uraufführung und mit dieser Zeit damals vergleichen. Also das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach eine vollkommen andere Zeit. Mich hat ja einfach der Text als Text interessiert und ich merke einfach so in dem Moment, wo ich versuche, mich mit der damaligen Inszenierung zu vergleichen, kann ich nur wahnsinnig werden. Ich nehme das ganz naiv als einen Text, der mir gefällt, der was mit mir macht, der bei mir die Liebe zum Theater weckt, der bei mir die Frage nach, was bedeutet es zu handeln, was bedeutet es nicht zu handeln, was bedeutet es politisch zu handeln, was bedeutet es nicht politisch zu handeln. Dies macht der Text mit mir und dies ist das, was ich anbieten kann. Ob das jemand nimmt oder sieht, das liegt ja außerhalb meines Handlungskreises.
Ja, jetzt stammt dieser Text von einem Autor, der inzwischen ja auch Literaturnobelpreisträger ist, der aber natürlich auch aufgrund seiner politischen Haltung umstritten ist. Er weigert sich, den Massenmord in Srebrenica als Völkermord zu bezeichnen. Zuletzt hat er in einem Interview mit dem österreichischen Standard erklärt, ich kann das Wort Demokratie nicht mehr ausstehen. Ist es für Sie einfach, hier Text und Autor zu trennen?
Ich sage mir immer, ich inszeniere den jungen Handke. Und wir haben ja gerade über die vergehende Zeit gesprochen. Und ich inszeniere einen sehr jungen Mann, der sehr punkig und sehr revolutionäre Dinge geschrieben hat, als er jung war, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich lasse mir vom alten Handke den jungen Handke nicht vermiesen.
Ja, das ist eine sehr gute Taktik. Wie die Regisseurin Claudia Bauer die Publikumsbeschimpfung von Peter Handke inszeniert, das können Sie heute Abend sehen. Da gibt es die Premiere im Schauspiel in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen, Claudia Bauer, für Ihre Zeit und wünsche alles Gute.
Ja, ich wünsche auch alles Gute.
Dankeschön.
Ciao.
Beim Blick auf die Spielpläne, da wundert man sich manchmal, warum bestimmte Stoffe plötzlich Konjunktur haben, wie zum Beispiel Kleists zerbrochener Krug. Da ist es offensichtlich, der ist gerade Schulstoff, aber wieso Frankenstein? Die Autorin der berühmten Novelle, Mary Shelley, hätte am 1. Februar ihren 175. Geburtstag gefeiert. Das allein aber kann der Grund nicht sein. Was also ist es dann? Stefan Keim ist der Spur des Monsters und seines Schöpfers gefolgt, um zu verstehen, was die Theater an der Frankenstein-Geschichte so fasziniert.
Frankenstein ist viel mehr als eine Gruselgeschichte. Der Untertitel von Mary Shelleys Roman lautet »Der moderne Prometheus«. Anfang des 19. Jahrhunderts griff sie in der Zeit der beginnenden Industrialisierung den ungebremsten Glauben an Forschung und Technik auf, wie es auch Goethe im Faust II mit dem künstlichen Wesen namens Homunculus tat. Die meisten Verfilmungen setzen auf Schockeffekte, die das Buch natürlich auch hat, aber es gibt ebenso lange Dialoge, Dialoge zwischen Viktor Frankenstein und der intelligenten und redegewandten Kreatur. Die kamen in der Verfilmung von Kenneth Branagh erstmals zur Geltung und bilden nun auch die Rahmenhandlung des neuesten Frankenstein-Films von Guillermo del Toro. Mit großen Kinobildern können die Theaterfassungen nicht konkurrieren und versuchen es auch gar nicht. Mit Ausnahme von Florentina Holzinger an der Berliner Volksbühne, die in ihrem Stück A Year Without Summer die Entstehungsgeschichte der Novelle als Grundlage nimmt. Sonst laufen die Frankenstein-Fassungen eher in kleineren Spielstätten oder, wie im Schauspielhaus Bochum, zwar auf der großen Bühne, aber mit karger Ausstattung und kleiner Besetzung.
Alle sprechen vom ganz anderen, von der Sehnsucht nach dem ganz anderen, von dem Ich und der Fremde und dem anderen. Aber steht Ihnen das andere einmal gegenüber,
dann fangen Sie an zu schreien.
Von Atmosphäre und Spannung ist in Tom Schneiders Bochumer Inszenierung überhaupt nichts zu bemerken. Lange Monologe, zusammengewürfelte Denkansätze, billige Ironie und ein Kampf zwischen Monster und Schöpfer am Ende. Mehr bietet die Aufführung nicht.
Du! Dreimal verfluchter Schöpfer! Oh
nein. Auch im Landestheater Detmold ist die Ausstattung überschaubar. Drei dreieckige mit Stoff bespannte Aufsteller, das war's. Aber Regisseurin Goldie Röll setzt sie effektvoll ein. Für Schattenspiele, Lichteffekte lässt sie zusammen und auseinanderschieben. Auftritt Viktor Frankenstein, der geniale Wissenschaftler. Oder hält er sich bloß für genial?
Ich werde ein Wesen erschaffen, komplizierter und wundervoller als jeder Mensch. Diese neue Art von Menschenwesen wird mich als ihren Schöpfer preisen.
Eine Kernfrage für jede Frankenstein-Inszenierung ist, wie sieht das Monster aus? Die neue Art Mensch, aus Leichenteilen zusammengesetzt. Die Maske von Boris Karloff aus den Schwarz-Weiß-Filmen der 30er Jahre ist zur Ikone der Popkultur geworden, wurde oft zitiert und persifliert. In Detmold will Goldie Röll gar nicht von einem Monster sprechen, sondern von einem Wesen. Die Schauspielerin Alexandra Riemann sieht mit langen blonden Haaren und breitkrempigem Hut gar nicht schauerlich aus. Sie erinnert ein bisschen an eine Hexe.
Jetzt sprichst du von Verantwortung. Soll ich alleine bleiben? Du sollst nicht glücklich sein, solange ich es auch nicht bin.
Die Morde des Wesens werden nebenbei erzählt und gar nicht gezeigt. Kern der Aufführung ist die Auseinandersetzung mit dem Fremden. Viele Ideen werden angerissen, kaum eine weitergedacht. Die neueste Frankenstein-Fassung gibt es in Aachen zu sehen. Regisseur Tristan Linder und sein Ensemble sehen Frankenstein als eine Art Urgeschichte der künstlichen Intelligenz. Und sie nutzen auch KI, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Schließlich spielt die künstliche Intelligenz selbst das Monster und neue Fragen entstehen.
Kann das Empathie auslösen, wenn die KI die Kreatur spielt, so wie es das tut, wenn Boris Karloff die Kreatur spielt oder wenn wir den Roman lesen? Oder fehlt da was?
Daraus entwickelt Tristan Linder Fragen, die weit über Frankenstein hinausgehen.
Was bedeutet das für die Art, wie wir uns Geschichten erzählen, wie wir Kunst produzieren und wie wir irgendwie Emotionen versuchen, ineinander auszulösen? Wie verändert sich das?
Alle Theater gehen frei mit dem Frankenstein-Mythos um und befragen ihn aus der Gegenwart. So unterschiedlich die Aufführungen sind, zeigen sie doch, warum der Klassiker der Schauerliteratur weiterhin so beliebt ist. Die Themen beschäftigen uns bis heute und Mary Shelley hat sie frisch durchdacht und in eine immer wieder packende Geschichte gegossen.
Und die wird erzählt unter anderem in Aachen, Bochum und Detmold. Stefan Keim über die Konjunktur von Mary Shelleys Frankenstein-Stoff auf deutschen Bühnen.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Ja, wie steht's um die zeitgenössische Dramatik? Das fragen wir in unserer neuen Folge angesichts des völligen Fehlens von aktuellen Theaterstücken beim diesjährigen Theatertreffen. Und zu Gast ist unter anderem die Dramatikerin Maria Milisavljevic und sie erzählt von ihren Erfahrungen an internationalen Häusern.
Ich habe bei einem Theater in London promoviert, das Royal Court, wo nur neue Texte gemacht werden. Auch das Theater, wo ich in Toronto gearbeitet habe, wir hatten nur neue Texte im Programm mit sehr viel weniger Budget als jedes Theater in Deutschland. Aber die Leute kommen halt, weil sie neue Texte sehen wollen. Selbst Abo-Publikum kauft Abos für neue Texte. Das ist was, wo man in der Kultur halt dran gewöhnt sein muss. Und bei uns ist natürlich ein ganz anderer Kanon auf den Bühnen. Dann ist oft das Argument da, dass man sagt, das Schulstück, das ist der zerbrochene Krug zum Beispiel, und dass die Schulen lesen das. Das heißt, es wird landauf, landabwärts gemacht, weil natürlich die Schulen dann kommen, da werden die Karten verkauft. Und ich glaube, dass man auch neuen Stücken zutrauen kann, dass Menschen kommen, die sehen. Aber dass man natürlich dann so einen Text auf eine große Bühne setzt. Und ich glaube, das ist in Deutschland einfach noch nicht so etabliert. Es sei denn, es sitzt eine große Regieposition drauf oder eine Spielerin, die da tatsächlich mitgeht. Also wenn jetzt ein Uli Mattes sagt, ich mache dieses neue Stück am DT, dann gehen da Leute hin.
Maria Milisavljevic über neue Dramatik an Theatern im In- und Ausland. Mehr von ihr und dem Autor David Gieselmann in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts zu finden unter deutschlandfunkkultur.de, in der Deutschlandfunk-App und auf allen Podcast-Plattformen.